Hallo und herzlich willkommen zu Banges Bizepsbesprechungen, dem Podcast rund um die Menschen der funktionalen Fitness. Mein Name ist Judith Bange und ich bin der Host des Podcasts und in jeder Folge erwarten euch unterschiedliche Gäste mit verschiedenen Themen, die kleine Einblicke in die Welt des Sports, aber auch darüber hinaus geben. Ja, und schön, dass ihr wieder einschaltet. Ich freue mich. Und wie ihr vielleicht sehen könnt, ist diese Folge heute nicht nur mit Ton, sondern auch mit Bild. Und ich habe da mal wieder was Neues ausprobiert. Deswegen freue ich mich sehr auf euer Feedback, wie ihr das findet. Ich habe mich auf jeden Fall sehr darüber gefreut, über diese coole Technik. Darum bin ich sehr gespannt. Heute durfte ich mit dem wundervollen Boris Behnke sprechen. Vielleicht kennt ihr ihn ja als Athlet oder auch als Coach bei Kriegertraining. Wir sprechen über sein Athletensein, über das Thema Leistungsdiagnostik. Das hat er gerade auch selber erst gemacht. Und teilen mit euch unseren gemeinsamen persönlichen Moment. Ich sage nur Weltmeisterschaft der funktionalen Fitness 2024 in Budapest. Und da wir heute sogar mit Bild hier sind, kann ich euch sogar meinen Sponsor der heutigen Folge zeigen. Das ist Vida Germany, die Urmarke des Proteinpulvers. Ich habe leider gerade gar nicht ganz so viel da, weil mein Paket kommt hoffentlich jetzt bald mit vielen tollen Dingen. Aber was ich hier noch habe, ist auf jeden Fall das Proteinpulver, was ich immer morgens in mein Müsli tue. Aktuell habe ich noch Vanille da. Und Apple Crumble, und ich finde Apple Crumble auch ehrlich gesagt gar nicht so süß, wie ich mir das sonst vorstellen würde. Und dann, ich glaube, ich habe nicht das heftigste Frühstück, aber ich finde, heute sieht das gut aus mit Joghurt und Beeren und mit dem Apple Crumble Pulver drin. Und gleich kommen noch ganz ungesund Cinnamon Flocken drauf. Was ich hier noch habe, und da habe ich, glaube ich, nämlich euch auch noch gar nicht vorgestellt, weil der hat natürlich auch Supplements. Klassik ist immer Magnesium und mein neuer Favorit ist das Ashwagandha. Habe ich tatsächlich vorher noch nie benutzt. Erst als ich das von Weider bekommen habe. Und für Menschen, die ähnlich sind wie ich da draußen, die Schwierigkeiten haben einzuschlafen, irgendwie der Kopf ist noch am Arbeiten, ganz woanders, muss ich ehrlich sagen, ist das Ashwagandha echt gut, weil wenn ich das abends nehme, kann ich auf jeden Fall besser einschlafen und bin etwas entspannter. Sonst kommt auf jeden Fall die Elektrolyte kommen wieder. Ich glaube, von denen habe ich euch schon genug erzählt. Mit Himbeergeschmack ist auf jeden Fall das Beste, was es gibt, meiner Meinung nach. Und ich habe auch so Gel bestellt, was man so ins Wasser tun kann. Mit Cola-Geschmack, das hat Koffein da drin, weil ich morgens nicht immer ein Monster trinken kann. Gibt es das auf jeden Fall. Schaut doch selber einfach nach. Bei Vida Germany Links findet ihr auch den Shownotes. Und wenn ihr bestellt, dann gerne mit dem Rabattcode BANGE. Da könnt ihr sparen und mich und meine Arbeit hier im Podcast unterstützen. Da freue ich mich natürlich sehr. Und an dieser Stelle mache ich direkt die Werbung für den Podcast, denn wir sind bald, die 1000 Follower und dann hoffentlich natürlich danach noch mehr. Aber jetzt brauche ich euch da draußen, damit wir dir auch Folge kommen. Empfehlt gerne den Podcast weiter, bewertet ihn, gebt ihm Sterne, schreibt mir Kommentare. Ich freue mich sehr. Nehmt ein Video auf Instagram und messt euren Bizeps. Liebe Grüße an Corinna an dieser Stelle. Markiert mich dabei. Also ich freue mich sehr, wenn ihr meine Arbeit hier weiterhin unterstützt. Und dann gibt es nämlich endlich das Gewinnspiel. Und ich kann euch sagen, es ist in der Mache. Ich habe die ersten Preise zusammen und ich freue mich richtig, wenn das jetzt alles ins Rollen kommt und funktioniert. Und jetzt habe ich genug geredet, 3,5 Minuten von mir, bevor die Folge eigentlich wirklich losgeht. Darum sage ich einfach ganz, ganz viel Spaß mit Boris und ich freue mich über eure Rückmeldung und euer Feedback. Schön, dass ihr wieder einschaltet zu einer neuen Folge Banges Bizepsbesprechungen. Und ich freue mich sehr, dass wir wieder mal mit einem Bild auch hier sind. Also für alle die, die jetzt hören, ihr könnt bei Spotify oder bei YouTube die Folge auch anschauen. Und ich freue mich sehr, dass ich natürlich nicht alleine hier bin, sondern einen wundervollen Gast bei mir habe. Ihr könntet ihn kennen vielleicht von der IF3 World Championship oder auch von der Deutschen Meisterschaft. Oder jetzt zuletzt war er bei der Italian Championship UBL dabei. Und ich freue mich, dass er hier mit mir vor Ort ist. Boris Behnke.
Jawohl, ich freue mich. Danke für die Einladung.
Für alle die, die dich jetzt noch nicht kennen, Boris, wer bist du eigentlich? In deinen Worten.
Ja, wo fange ich da an? Also ich bin eigentlich jemand, der schon sehr, sehr lange hier im deutschen CrossFit-Bereich aktiv ist, seit mittlerweile 12 Jahren. Also ich habe fast die gesamten Anfänge auch von CrossFit in Deutschland mitbekommen. Ich bin sogar ein kleiner Fun Fact am Rande Gründungsmitglied des Bundesverbandes Fitness, also des Deutschen Verbandes. Und auch daran sieht man vielleicht, wie lange ich schon hier irgendwie in dem Sport aktiv bin. Mach seit 11 Jahren auch Competitions in Europa, teilweise auch auf anderen Kontinenten. Also in Ägypten war ich schon oder in Australien auf einer CrossFit Competition. Und genau, das ist so mein sportlicher Werdegang. Und neben dem Athletendasein bin ich auch Coach in dem Bereich und arbeite da für das norwegische Programming Krieger Training.
Guck, jetzt hätte ich das schon wieder falsch ausgesprochen. Krieger, hätte ich gesagt.
Ich glaube, Englisch ist Krieger,
Ja.
Krieger ist Deutsch oder auch Norwegisch. Norwegisch ist es so ein bisschen so Krieger. Aber egal, wie wir es aussprechen, es ist eigentlich immer richtig.
Jetzt finde ich das sehr spannend, dass du sagst, du bist auch schon so lange in der Szene, weil ich bin ja noch gar nicht so lange da. Das heißt, oft weiß ich auch gar nicht, wann die Leute so eingestiegen sind. Und von damals zu heute gibt es ja oft, oder das sagen auf jeden Fall viele, doch schon einige Unterschiede. Kannst du dich damals erinnern, als du CrossFit gestartet hast? Vielleicht sogar noch, wie du überhaupt dazu gekommen bist?
Ja, ich habe erstmal klassisch im Fitnessstudio trainiert und dann hat mir so ein bisschen die Herausforderung gefehlt, weil du hast natürlich jetzt nicht direkt Wettkämpfe, wenn du, ich sag mal, im Fitnessstudio Kraft trainierst. Und dann bin ich über YouTube auf CrossFit aufmerksam geworden, habe dann auch schon so die ersten Dokumentationen, die es damals gab oder von den Games oder den Open, da gab es immer diese Live-Announcements. Die dann gesehen und dann dachte ich mir, sieht ja irgendwie ganz cool aus. Man verbindet mehrere Sportarten und habe mich dann dafür mehr interessiert. Es war damals allerdings so, dass wir hier in Hannover, ich glaube, noch gar keine richtige Box hatten, wo das so losging. Und von daher musste ich mich dann erstmal schlau machen, wo kann ich da was drüber lernen. Und dann habe ich mich relativ frühzeitig dazu entschieden, den CrossFit Level 1 zu machen. Und weil es da auch nur sehr, sehr wenige Kurse gab damals, also da war lediglich in Frankfurt einer, der angeboten wurde und auch irgendwie nur ein, zwei Termine im Jahr, bin ich dann damals in die Niederlande gefahren, um den dort zu machen. Und da habe ich dann so ein bisschen diese ganzen CrossFit-typischen Prinzipien kennengelernt.
Krass, okay. Ja, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass man damals so weit irgendwie für eine Lizenz fahren musste. Und jetzt muss ich mal das Jahr, du meintest vor 12 Jahren, das heißt so 2013, 2014 hast du gestartet.
Genau. Ich würde sagen, ja, das passt eigentlich ganz gut. Also so, man weiß ja immer nicht genau, wann ist es jetzt eigentlich Richtung CrossFit komplett übergeschwappt, ne? Weil erst habe ich auch diese Übungen dann noch so irgendwie im Fitnessstudio gemacht. Und ich würde aber sagen, so um den Dreh und ich glaube 2015 habe ich tatsächlich meine erste kleinere Competition gemacht, wobei das dann auch relativ schnell schon ging damals, ne? Dass man da noch bei den Competitions mitmachen konnte, weil das auch einfach noch nicht so bekannt war, noch nicht so viele Leute an sich gezogen hat. Und dann brauchte ich da nicht so lange Vorbereitung, sage ich mal, wie es vielleicht heute erforderlich wäre.
Kannst du dich auch noch erinnern, was dich damals, ich sag mal, gecatcht hat beim CrossFit, was für dich das Besondere war?
Ja, ich denke, die Vielseitigkeit. Also ich habe dann Videos gesehen, wie die Leute Bar-Muscle-Ups gemacht haben, wie die Leute sehr, sehr schweres Gewicht bewegt haben. Und dann dachte ich mir so, boah, das ist ja eigentlich ganz cool, wenn der menschliche Körper zu sowas in der Lage ist. Und das hat, glaube ich, so diese Neugierde geweckt, das dann auch einfach hinzukriegen. Und ja, dann ist man so peu à peu reingestolpert. Am Anfang hatte ich auch nie den Plan, irgendwie das so lange zu machen oder da zu coachen oder irgendwie zig Wettkämpfe über die Jahre zu sammeln, sondern man hat sich irgendwie peu à peu vorgepirscht und dann irgendwann Blut geleckt, dann wollte man die nächste Herausforderung schaffen und so ist das dann über die Jahre immer etwas mehr geworden bei mir.
Ich weiß auch nicht, ob man sich so von Anfang an vornehmen kann. Das entsteht dann alles. Ich muss sagen, ich bin noch nicht so lange dabei, aber das, was jetzt passiert ist, hätte ich mir auch niemals vornehmen können, glaube ich. Weiß nicht. Vielleicht geht's, vielleicht auch nicht.
Ja, aber ich glaube, es ist schon schwierig, weil, wie du schon sagst, also auch ja für dich, für diese Eventmoderation als Beispiel, ne, da erwächst ja auch so ein Stück weit die Leidenschaft. Ist ja nicht vor 3 Jahren so gedacht haben, oh, das, oder vor 5 Jahren, das ist jetzt irgendwie so mein Lebenstraum, Events zu moderieren, sondern ich glaube, dieser Funken, der springt dann erst währenddessen über.
Ja, und angefangen hat es auch bei mir damals mit diesem. Ich habe letztens nämlich gerade wieder Videos gefunden und musste sehr lachen. Einfach dieses Dinge zu üben, die ich konnte nichts, gar nichts, kein Pull-up, kein Ring, Rope Climb. Und irgendwie zu sehen, wenn andere das können, das will ich auch können. Und diesen Anreiz darauf. Und dann fängt man damit ja erstmal an.
Genau.
Man muss ganz viel üben.
Ja, das stimmt. Das gehört leider dazu.
2013, 2014 war ja CrossFit auch noch ein bisschen. Naja, leichter ist böse gesagt, aber da waren die Gewichte ja teilweise auch noch nicht so hoch. Das kommt da jetzt so alles mit der Zeit. Dass jedes Jahr werden die Leute ja auch einfach besser. Neue Übungen, neue Skills. Wie war das damals für dich? Kannst du dich auch noch erinnern, so eine Competition von damals zu heute?
Ja, das hast du eigentlich schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Also ich weiß noch damals, da war dann Cry Me a River, hieß das Event. Das war so eins der größten Live-Events dann auch in Deutschland. Und ich weiß noch, dann waren 60 Kilogramm Thruster im Finale. Und alle Leute haben so gesagt, boah, ist das krass. Und ja, dass die Leute das im Finale noch auf Reps bewegen können, dieses Gewicht,
Ja.
heftig. Und heute ist es ja so, keine Ahnung, die machen, wenn sie wollen, 50 Reps am Stück mit
Was
60
machst du jetzt?
Kilogramm
Dein
Thruster.
Next Thruster?
Mein aktuelles Max wüsste ich jetzt gar nicht so. Ich würde sagen, so zwischen 110 und 120. Und mein Max war mal 125.
Boah, im Thruster.
Genau, im Thruster.
Schön.
Ja.
Ja, gut, das ist ja das schon das mehr als das Doppelte, ne?
Das stimmt. Und das war aber auch gleichzeitig für mich, glaube ich, das Motivierende oder das Schöne daran, weil man so ein bisschen mit dem Sport mitgewachsen ist. Wie du schon gesagt hast, die Gewichte waren leichter. Das heißt, man konnte da wirklich relativ schnell auch feststellen, dass man in solche Bereiche reinkommen kann. Oder auch bei Skills beispielsweise ist es mit ganz normal Handstand Walk angefangen. Und wenn heute die Leute neu in den Sport kommen und teilweise die Elite-Competitions verfolgen und die machen dann Handstand Walk auf Parallels oder drehen sich 23 Mal oder machen Freestanding Handstand Push-Ups, dann ist es natürlich erstmal sehr, sehr viel
Ja.
auf einmal, was man dann denkt, was man beherrschen muss, ne?
Da vielleicht mal direkt die Frage an dich als Coach, weil ich jetzt zu so jemandem gehöre. Ich habe immer gesagt, dann konnte ich den Handstand Walk, dann musstest du schon die Pirouette, dann kannst du die Pirouette, jetzt musst du seitlich. Also die sind immer einen Schritt weiter, als ich es bin. Und wenn jetzt jemand startet, sind es ja noch mehr Schritte. Hast du ja vielleicht auch selber bei dir Leute, die dann irgendwie starten. Was ist so dein Tipp oder auch deine Expertise aus der Coaching-Sicht? Weil oft ist es ja dann wirklich erstmal so ein, wie soll ich das überhaupt jemals alles schaffen?
Als erstes ist es natürlich der persönliche Blickwinkel. Man sagt ja auch oft, stay in your own lane. Das heißt, ich gucke erstmal darauf, wie ist meine eigene Entwicklung, wo bin ich angefangen, wie weit bin ich jetzt schon gekommen. Und dann, wenn man teilweise mal diesen Blick zurück macht, dann ist das für viele auch schon sehr erhellend, beziehungsweise sagen die sich, oh ja, du hast recht. Also ich habe ja echt schon viel gelernt in der Kürze der Zeit. Und das Zweite ist, dass man sich immer Etappenziele setzt. Also wenn ich jetzt wirklich komplett frisch in den Sport komme, dann sollte nicht mein erstes Ziel sein, ich fahre nächstes Jahr zu den Games, sondern man sollte dann vielleicht erstmal sagen, okay, ich möchte eine lokale Competition machen in einer Box. Vielleicht fange ich auch erstmal in der Scale-Kategorie an oder in der Intermediate-Kategorie. Wenn das gut klappt, suche ich mir das nächste Etappenziel, also der etwas größere Wettkampf. Und so hat man aber auch eine durchgehende Motivation, ich sag mal, immer sich das nächste Ziel zu stecken und dieses dann auch zu erreichen.
Ja, ich dachte gerade wieder, wenn man so hoch guckt aufs Höhere, dann wird man ja einfach wortwörtlich erschlagen und denkt, wie? Und da musst du ja alles
Genau.
gleichzeitig lernen.
Genau.
Gewicht, Gymnastik,
Und das ist ja
Cardio.
auch so ein Learning, sage ich mal, über die Jahre, dass man, wenn man sich wirklich in einer Sache verbessern möchte, dann muss man da auch ein Stück weit den Fokus drauflegen, ne? Und oft, auch wenn ich Athleten coache und die sagen dann, ja, hier, ich muss noch das, 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 das und das lernen, dann sage ich mir immer, okay, aber für unseren nächsten Trainingsblock, der geht jetzt die nächsten 4 bis 6 Wochen, suchen wir uns nur drei Sachen heraus und darauf möchten wir unseren Fokus legen. Und dann kann man nämlich nach den 4 oder 6 Wochen evaluieren, wie weit sind wir tatsächlich gekommen? Haben wir uns in diesen Sachen verbessert? Und dann kann man wieder was Neues dazu nehmen. Aber es ist ganz oft so, auch keine Ahnung, bei der Arbeit, wenn man jetzt 25 Sachen gleichzeitig machen würde, kriegt man nichts fertig. Ne? Und ähnlich muss man sich das auch im CrossFit vorstellen, dass wenn man die Zeit hat, Sachen gezielt rauspicken, die verbessern und dann wieder zum nächsten gehen.
Ja. Ich dachte gerade so an die Sachen, die ich gelernt habe. Ich habe damals Double Unders, glaube wirklich jeden zweiten Tag bin ich gesprungen. Handstand, okay, den wollte ich unbedingt können. Da habe ich auch fast jeden. Das war vielleicht zu viel, aber echt jeden Tag was gemacht. Aber während Corona hatte man Zeit.
Das stimmt. Und wie gesagt, dieses Wiederholen oder das Volumen, was man dann bestimmte Übungen gibt, das bringt ja auch den
Ja.
Fortschritt.
Seit wann bist du denn eigentlich bei, wie hast du es gesagt?
Ja, wir können
Krieger,
ruhig,
Krieger,
Kriegertraining, genau.
Krieger.
Auf Kriegertraining uns einigen. Tatsächlich schon seit Anfang 2023, also als Athlet schon Mitte 2022 und als Coach Anfang 2023.
Und wie bist du da jetzt hingekommen? Weil man muss ja dazu sagen, für die, die es nicht kennen, das ist, hast du schon grob zum Anfang gesagt, aber es kommt ja aus Norwegen, das Programming. Und oh, ich hoffe, jetzt bin ich nicht ganz falsch, aber ich glaube, eine der bekanntesten Athletinnen ist ja Kirstin Holte.
Genau.
Ja.
Christine Holte, die ist auch gleichzeitig der oder einer der Head Coaches, ne, und Gründerin des Programmings. Und wir haben auch noch weitere Athleten, die, denke ich mal, bei einigen namhaft bekannt sind. Also Mathilde Garnes, Tola Moracchino, Lena Richter,
Deutsche Szene Verena. Evelyn
Verena
Reiners ist
zum
ja auch
Beispiel,
dabei.
genau.
War auch übrigens schon zu
Oder
Gast im Podcast.
Nicole Herr ist ja auch
Ja, Schweizerin, ne? Ja.
Dachregion, ne? Genau. Und dann war es so, dass ich da ein bisschen auch reingestolpert bin. Also ich habe ein neues Programming ausprobiert und es war eben so, dass so 2021, 2022 Krieger-Training sich geöffnet hat für Europa. Das heißt, es war erst nur ein Programm, was in Norwegen verfügbar war. Davor war es eigentlich mehr oder weniger ausschließlich Christines Programming individuell. Und dann haben sie das irgendwann sich dazu entschlossen, das eben zu öffnen für alle. Und dann habe ich mir auch gedacht, ja, probierst du es einfach mal aus, weil die Norweger ja auch immer dafür bekannt sind, sehr, sehr gut im Ausdauerbereich zu sein. Und das war so der größte Baustein, der mir zu der Zeit so ein bisschen gefehlt hat. Und dann gab es ein Camp, wo europäische Athleten eingeladen wurden nach Oslo. Und darüber bin ich dann mit denen in Kontakt gekommen, ins Gespräch gekommen und ein paar Wochen später habe ich dann eine Nachricht bekommen, ob ich nicht Lust hätte, mehr zu machen in dem Programming.
Coachst du dann speziell jetzt für den deutschen Bereich?
Nee, also das ist tatsächlich weltweit sozusagen. Und wir haben ja mehrere Coaches und wir haben das dann sozusagen auch ein bisschen aufgeteilt nach, ich will jetzt nicht sagen Vorlieben, aber so nach bestimmten Bereichen, wo Coaches vielleicht eine besondere Expertise haben. Das heißt, ich beispielsweise bin ja selber schon auf unzähligen Wettkämpfen gewesen. Das heißt, Competitive Athletes, die den Sprung in diesen Wettkampfbereich schaffen möchten oder sich da weiterentwickeln wollen, von Intermediate zu RX und so weiter. Das fällt alles bei mir ganz gut rein. Oder auch Masterathleten, weil ich ja selber auch schon über 35 bin und Masterathlet bin. Das sind so Bereiche, wo ich jetzt beispielsweise den Fokus drauf habe.
Könnte man sich dann, wenn ich jetzt sage, nehmen wir mich als Beispiel, ich möchte bei euch ins Training kommen, aber auch sagen, ich möchte zu dir, oder wird es dann so zugeschoben?
Man kann das tatsächlich äußern, die Wünsche, aber es ist beispielsweise auch so, dass es einen Athlete-Profile-Test gibt. Das heißt, bei den Athleten werden bestimmte Sachen abgefragt, also ganz klassisch 1K-Row, 5-Kilometer-Lauf, Kraftwerte, aber auch Gymnastics-Skills, 2 Minuten Max Toes-to-Bar als Beispiel. Und dann ergibt sich ja ein Profil aus dem Athleten. Bin ich jetzt eher ein kraftlastiger Athlet, ein Powerathlet, der kurze, explosive Dinge gut kann und hohe Kraftwerte hat? Bin ich eher der ausdauerlastige Athlet, der aber dann eher schwächere Kraftwerte hat und so weiter und so fort? Und danach wird dann geguckt, zu welchem Coach passt es ganz gut rein.
Und wenn ich in allem schlecht bin?
Dann kannst du zu allen Coaches.
Okay.
Nein.
Ja,
Das
wer
wird
weiß.
So oder so nicht vorkommen. Jeder hat immer in irgendeinem Bereich ein bisschen, wo er sich unterscheidet zu anderen Bereichen. Und wie gesagt, also egal welches Level man hat, theoretisch, man kann überall auch ein entsprechendes Coaching mit einbauen, sozusagen.
Okay. Das finde ich aber spannend. Also ich kenne diese Tests schon von, also die meisten haben ja, ich sag mal, wenn man neues Programming anfängt oder beim neuen Coach ist, wird erstmal eine Woche lang alles getestet. So ist es ja meistens. Und dann wird geguckt, okay, wie ist der aktuelle Stand, wie sehen die Bewegungen aus, und da können wir jetzt drauf aufbauen. Aber ihr habt in der Art so einen Test schon vorher, und dann wird erstmal geguckt, wer passt überhaupt.
Genau, weil wir natürlich ja auch bei den Coaches unterschiedliche Individuen haben. Also es sind welche, die haben vielleicht einen Background im Ausdauersport,
ja,
oder sich da einfach früher wesentlich mehr für interessiert. Genauso auf der anderen Seite eben gibt es bestimmte Leute, die haben vielleicht in der Vergangenheit Powerlifting gemacht. Und dann ist es natürlich schlauer, einen schwachen Athleten lieber in Richtung dem Powerlifting-Coach zu geben, um dort eben spezifischer auf die Bedürfnisse eingehen zu können.
Was ist denn deine Expertise?
Bei mir ist es tatsächlich eher der kraftlastigere Bereich und, wie schon angesprochen, eben alles, was rund um Wettkämpfe, Vorbereitung, Execution etc. anbelangt.
Hast du vor, das habe ich dich gar nicht gefragt, vor, also du meintest schon vom normalen Gym, aber noch eine andere Sportart gemacht?
Ja, ganz klassisch Fußball gespielt, also.
Die zwei Kreuzbandrisse, dass du nicht Profi wurdest, oder wie?
Genau. Nein, die gab es tatsächlich nie. Ich habe dann, als ich angefangen habe zu studieren, aufgehört, Fußball zu spielen. Das lag so ein Stück weit daran, eigentlich, weil ich in meinem Heimatverein nicht mehr weiterspielen konnte, weil ich eben zu studieren gegangen bin. Und dann habe ich so ein bisschen auslaufen lassen, weil ich auch irgendwie gesagt habe, ja, am Wochenende willst du ja auch schon nochmal wieder irgendwie deine Familie, Freunde besuchen in der Heimat. Dann kannst du dir auch da vor Ort keinen neuen Verein suchen. Dann versuchst du es erstmal ein bisschen mit Individualsport.
Ja.
Und dann habe ich angefangen im Fitnessstudio. Auch gar nicht so lange, so 2 Jahre. Und dann bin ich schon immer mehr in diese CrossFit-Schiene abgedriftet.
Wenn du jetzt selber Coach bei Krieger bist und das Programm machst, hast du dann jemand anderes, der dich coacht?
Nee, also aktuell nicht. Hatte ich aber auch schon mal eine Zeitweise oder eine Zeit lang. Bei mir ist es mittlerweile so, dass ich sehr autoregulativ trainiere. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an für einige sicherlich, aber es ist einfach so, dass ich mittlerweile meinen Körper, glaube ich, ganz gut kenne.
Mhm.
Und ich habe dann manchmal Schwierigkeiten, wenn in einem Plan steht, heute machst du Max Back Squats oder ein sehr, sehr intensives Workout. Aber gleichzeitig weiß ich, heute hattest du gleichzeitig irgendwie einen sehr stressigen Arbeitstag oder dir geht's gesundheitlich nicht so supi, irgendwie, keine Ahnung. Das wäre heute nicht das Richtige für mich.
Mhm.
Und deswegen schiebe ich mir mein eigenes Training häufiger selber zusammen. Und gleichzeitig mache ich auch nach wie vor noch viele Events mit, sodass ich dann auch besser in diese Eventvorbereitung reingehen kann, wenn ich das selber mache.
Mhm.
Also normalerweise ist es oder kann man das von einem sehr, sehr guten Individualcoach auch abverlangen, dass er einen sehr, sehr gut auf solche Events vorbereitet. Aber ich habe einfach so die Erfahrung gemacht, dass ich mittlerweile mich ganz gut selber coachen kann.
Das heißt, du hast schon eigentlich wie so ein das Template und dann guckst du ein bisschen, wie passt, wie geht es dir,
genau,
was brauchst du?
Ich habe nach wie vor das Template von Krieger Training und das passe ich für mich dann immer an.
Okay. Wie lange hast du gebraucht, um das zu lernen? Zu wissen, was passt und was nicht? Weil jetzt kommt ja dieser schmale Grat zwischen, ach, ich bin aber einfach nur müde heute. Und also man kann ja auch schnell, sag ich mal, sich Ausreden erfinden oder sich was einreden und dann doch weniger machen oder was anderes machen oder wieder stärken.
Ja, absolut.
Also
das sind auch so,
ja,
Fragestellungen, die wird man nie komplett aufklären können. Also gerade dieses, muss ich jetzt heute mal einen Gang zurückschalten oder nehme ich einen Booster und knall trotzdem die Einheit durch? Und auch das habe ich über die Jahre immer schon gehabt, ne? Dass ich auch viel mein eigenes Training hinterfragt habe, dass ich auch immer bis heute noch manchmal auch denke, ja, du machst zu wenig, Aber ich gucke dann einfach, wie ist meine eigene Entwicklung. Und für mich ist der beste Vergleich immer der Wettkampf. Und dadurch, dass ich jedes Jahr so 5, 6 Events mache, habe ich dann eigentlich immer so ein ganz gutes Feedback dazu. Und man wird eben auch nicht jünger und ich merke halt, ich brauche jetzt nicht mehr das Volumen, wie ich es vielleicht vor 7 Jahren oder so gebraucht habe, sondern da wird man auch ein bisschen entspannter. Und genau, da schiebt man sich das dann so für sich zurecht. Aber das sind natürlich so Fragen, die kann dir auch im Endeffekt kein Coach so richtig beantworten, weil jedes Individuum ist auch anders. Du hattest ja auch einen sehr schönen Podcast mit Jan, der beispielsweise da ja auch drüber gesprochen hat, dass er früher immer schon unheimlich viel Volumen trainiert hat und das durch seine Schwimmkarriere so gelernt hat. Und bei mir ist es, ich habe auch immer mein ganzes Leben lang Sport gemacht, aber ich bin zum Beispiel so einer, gerade auch wenn ich jetzt zu einem Wettkampf fahre, dann brauche ich vorher möglichst wenig Volumen sogar, ja, um mich dann heiß zu machen, in Anführungsstrichen, auf dem Wettkampf. Und so ist halt jeder unterschiedlich und deswegen kann man das dann auch schwierig für jeden festlegen, so nach dem Motto, von den 7 Trainingstagen, die du hast, oder den 6, musst du 5 Tage lang komplett durchknallen und einen Tag kannst du ein bisschen lockerer machen.
Du meintest zum Anfang, du bist ja schon ein bisschen älter. Magst du uns verraten, wie alt du bist?
Ja, ich bin 36, ich werde jetzt im Oktober 37, also immer noch ein gutes Alter, also ein gutes junges Alter. Aber man merkt halt schon, dass es anders ist als jetzt vor. Also ich brauche jetzt nicht mehr darüber nachdenken, als individuell zu den Games zu fahren zum Beispiel.
Ich merke das auch schon. Das darf ich jetzt, glaube ich, gar nicht so laut sagen. Aber es gibt schon Unterschiede zu vor 3 Jahren.
Ja, das glaube ich.
Ich hatte gesehen, deswegen auch das Thema Alter so ein bisschen, du hattest im Juni einen Gesundheitscheck gemacht. So
Ja,
ein,
stimmt.
was ist denn das? Leistungstest?
Leistungsdiagnostik.
Wie läuft denn sowas ab? Weil das fand ich ganz spannend, als ich das gesehen habe. Weil ich kann mir vorstellen, das ist auch etwas, wenn man sowas sieht, sich die Frage stellt, muss ich sowas machen? Was sagt mir das überhaupt? Was bringt mir das vielleicht auch? Und jetzt habe ich dir alle Fragen auf einmal gestellt, bringt mir das auch was, wenn ich jetzt gar kein Leistungssportler bin?
Genau, also erstmal muss ich sagen, diese Frage, das haben mir auch einige Leute gestellt, weil das auch so meine erste Leistungsdiagnostik war. Warum machst du das denn jetzt erst und nicht schon mit 25 oder 30 oder whatever? Und da muss ich halt so ein bisschen sagen, dieses, was sich hier in der Gesellschaft so eingeordnet hat, dass man beispielsweise sagt, ja, im Fußball ab 30 gehörst du zu den alten Herren oder ab 35 oder du kannst mit 40 ja keinen Kraftsport mehr machen, das ist nicht gut für deine Knochen und so weiter und so fort. Da muss man auch mal hinterfragen, woher kommt das überhaupt? Wer hat überhaupt diese Grenzen festgelegt? Und das Schöne ist, finde ich, heutzutage, man sieht ganz, ganz viele auch Sportler, die diese Grenzen immer weiter nach verschieben. Und für mich ist es auch immer so eine Sache, also ich finde, es ist ein wesentlich größerer Flex, wenn man sagt, man ist mit 40 oder 50 noch fit und kann dann irgendwie mit seinen Enkelkindern, ja, Enkelkinder wäre ein bisschen
40,
too
Respekt.
much, mit seinen Nichten meine ich,
Früh angefangen.
mit seinen Nichten oder mit seinen eigenen Kindern oder whatever, noch spielen oder Sport machen. Das ist doch irgendwie viel cooler, als wenn man halt sagt, okay, ich mache jetzt von 20 bis 30 ganz intensiv Sport und danach mache ich gar nichts mehr. Und von daher war für mich diese Leistungsdiagnostik nochmal wichtig zu gucken, okay, wie sieht es gerade auch in deinem Körper aus? Es geht ja nicht nur darum, bestimmte Heart-Rate-Zonen zu bestimmen, wo ich trainieren kann, sondern die Leistungsdiagnostik hat auch umfasst einen Krafttest, dass man geschaut hat, welche Muskelpartien können mehr Kraft ausüben bei bestimmten Bewegungen und welche Muskelpartien sind ein bisschen weniger stark oder im Verhältnis zu schwach. Und das heißt, ich konnte auch ganz genau sehen, wo hat mein Körper Fehlstellungen.
Was musstest du da an Übungen machen, um diese Kraftwerte zu nehmen?
Da gibt es einfach so ein, ich weiß gar nicht genau, wie das Gerät heißt, das wird dann eingestellt auf bestimmte Winkel und dann machst du wirklich tatsächlich alle möglichen Übungen, das heißt Abduktoren, Adduktoren, Bizeps, Trizeps und drückst immer mit einem Arm dagegen und dann machst du das Gleiche mit der anderen Seite und dann siehst du eben, okay, die linke Seite war 20% schwächer, das ist ein Problem. Oder es war ungefähr ausgeglichen, beide Muskelpartien sind ungefähr gleich trainiert, das ist soweit passend. Ne, und gerade bei uns in dem Sport ist es sehr, sehr wichtig, weil du kennst ja viele Übungen, Wallballs, Thruster und so weiter und so fort, die Ganzkörperübungen sind. Und wenn man dann plötzlich feststellt, okay, das rechte Bein übernimmt eigentlich 15% mehr Arbeit, dann können natürlich auf Dauer auch Verletzungen entstehen, Fehlstellungen oder man ermüdet wesentlich schneller, als wenn beides komplett intakt wäre.
So eine Leistungsdiagnostik, das ist aber ja etwas, ich sag mal, eine Selbstzahlerleistung, weil ich mache es freiwillig.
Genau.
Das ist nichts, was ich machen müsste.
Genau. Oder ich bin ja jetzt ein bisschen überfragt. Ich weiß es jetzt nicht genau, ob man, wenn man, keine Ahnung, bestimmte Vorerkrankungen hat, ich weiß jetzt nicht, im Atemsystem oder so, ob man da irgendwie was zurückbekommen könnte von der Krankenkasse, aber normalerweise ist es Selbstzahlerleistung.
Was findet man noch raus? Kraftwerte? Dann hat es ja schon
Genau, also die Leistungsdiagnostiken unterscheiden sich auch ein bisschen.
Ja.
Ne, das war jetzt, wie gesagt, eine sehr, sehr umfangreiche Leistungsdiagnostik, eben mit dieser Kraftmessung. Dann auf dem Bike, halt mit einer Maske, Sauerstoffmaske. Und dann hat man genau VO2 Max, Herzfrequenz etc. gemessen. Und dann hat dann noch dazu gehört eine Skelettmuskulaturanalyse, da wurde man sozusagen einmal ein bisschen gescannt mit so neumodernen Geräten. Ganz genau, wie das funktioniert, kann ich dir auch gar nicht sagen. Aber da hat man dann eben auch nochmal gesehen, okay, deine eine Schulter hängt jetzt ein paar Grad unter der anderen.
Ach, das da wurde richtig, so. Das, ich dachte gerade an, du weißt, wie viel Prozent ist Knochen, wie viel ist Muskel, aber da wird richtig wie so ein...
Und das wurde dann auch mittels KI und PC so schön aufbereitet, dass man dann auch gucken konnte, genau. Ne? Also ich habe zum Beispiel, weil ich ja einen Bürojob habe eigentlich und viel am PC sitze, auch so diese leichte, krumme Schulter, die man hat, so nach vorne gebeugt. Ne? Und das konnte man dann beispielsweise auch ideal darauf erkennen. Ne?
Das finde ich schon spannend. Ich habe sowas noch nie gemacht und denke manchmal, vielleicht sollte ich es tun. Ich glaube, ich wäre erschrocken über die Ergebnisse. Auf jeden Fall dieser Scan, also da denke ich immer, das müsste doch eigentlich was sein, so ein Scan, das den jeder mal machen kann. Weil wie viele Menschen arbeiten im Büro? Also es geht ja gar nicht nur um Leistung, wie krass ist deine Leistung, was du jetzt vielleicht dann auf dem Fahrrad oder von den Kraftwerten, aber alleine dieses, wo hast du welche Herausforderungen in deinem Körper, weil es ja genau, was du meintest, zu diesen Nachfolgeerkrankungen kommen kann. Also du meintest es gerade schön mit der Belastung. Ich mache es leider gerade unabsichtlich mit meinem Knie. Ich glaube, jeder, der jetzt die nächsten Folgen hat, weiß schon längst, ich habe Meniskusriss. Wurde jedes Mal erwähnt. Ja, ist mir wichtig. Aber wenn ich jetzt gesquattet habe, was ich jetzt wieder nicht mehr tue, dann habe ich sofort gemerkt, ich drücke alles mit rechts. Also man ist sofort in einem anderen Verhältnis. Man gleicht das Knie irgendwie, also man möchte das weniger belasten, aber beim Treppensteigen überall. Und dadurch ist man ja aber leicht schräg.
Genau. Und das ist tatsächlich auch beispielsweise nach Verletzungen ein wirklich probates Mittel. Also als ganz klassisches Beispiel kann man auch Fußballer nehmen, der sich vielleicht mal das Kreuzband gerissen hat und dann merkt man ja, der eine Fuß verliert an Muskelmasse und dann kannst du eben bestimmte Kraftmessungen damit machen oder halt wie gesagt auch diese Analyse und dann siehst du unter anderem eben auch, okay, wie groß ist noch die Diskrepanz zwischen dem verletzten Bein und dem normalen Bein, was nicht verletzt war. Und dann testet man das immer in bestimmten Abfolgen, 3 Monate, 6 Monate und so weiter. Und dann kann man eben sehen, ob das Training anschlägt und die Rehabilitation dann geklappt hat.
Das wäre eigentlich etwas, finde ich, was man viel öfters nutzen sollte.
Ja, also ich hoffe auch mal, auch durch diese technische Entwicklung, die wir heutzutage haben, dass das vielleicht auch mehr in der Gesellschaft so einen Einklang findet, weil, wie du schon sagst, gerade so ein Scan oder so ein Screen, das dauert ja auch nicht lange, das müsste eigentlich eine größere Verfügbarkeit haben und auch bezahlbar sein. Ne?
Dass wir sollen das viele auch Leute alle mehr arbeiten.
Könnten. Genau.
Und das könnte unterstützen, dass wir alle, bis ich sag ja mal, ich arbeite eh, bis ich tot bin, aber ich sag mal die 70, die realistischen 70 Jahre, könnte ja unterstützen, weil das ist ja, ich meine, wie viele Leute haben irgendwelche
Ja, absolut.
Rückenbeschwerden,
Ne?
Knie, was auch immer, und deswegen können sie nicht mehr den
Genau.
normalen Job ausüben.
Und die Lebenserwartung, die steigt ja auch bei den
Ja.
Menschen, ne? Und von daher, wenn man dann länger leistungsfähig sein soll oder leistungsfähig bleiben sollte, dann ist das, denke ich mal, immer ein ganz gutes Mittel.
Auf jeden Fall. Vor allen Dingen das, was du zum Anfang sagtest, finde ich da irgendwie ganz wichtig. Wir wollen ja nicht nur fit sein zwischen 20 bis 30, sondern ich finde, ich habe keinen Namen, ich muss meinen Namen raussuchen, aber es gibt doch diese älteren Herrschaften, so mit 90, die noch einen Marathon laufen können. Und da denke ich manchmal, also ich muss kein CrossFit vielleicht mehr machen in dem Alter, aber wenn man immer noch einen Sport machen kann und sich bewegen kann und ich vielleicht was aufheben kann mit 90 und ich nicht ans Bett gefesselt bin, dafür würde ich den Sport alleine so lange durchziehen und machen. Ich muss nicht gewinnen irgendwo. Werde ich auch nicht
Nein,
mehr.
also du gewinnst dann im Leben, wie man
Ja.
immer so schön sagt, ne? Und je länger man eben fit ist, und ich finde auch alleine dieses Ziel, sich möglichst lange eine eigene Selbstständigkeit zu erhalten, ist eigentlich schon so viel wert, dass der Sport immer irgendwie ein Teil des Lebens bleiben sollte.
Toll. Jetzt versuche ich irgendwie ganz elegant den Sprung zu machen. Ich krieg's bestimmt nicht wieder hin. Aber doch, vielleicht kriegen wir es hin. Du hast deinen Körper gecheckt. Hast du daraufhin dein Training umgestellt oder konntest du sagen, check, alles perfekt, so wie es läuft?
Ja, ich habe tatsächlich so aufgrund einer Diskrepanz im Bein, also ich wusste das schon, weil ich mal eine längere Zeit ein Bein verletzt hatte, dass das schwächer ist. Und das hat mir aber auch die Tests dann nochmal sehr augenscheinlich geliefert. Und dann habe ich einfach wieder ein bisschen expliziter an diesem Bein gearbeitet, also einfach ein paar Accessory-Übungen mehr ins Training eingebaut.
Aber nur für das Bein?
Genau.
Okay.
Also nochmal gezielter für den Muskel,
Ja.
ne? Also das ist im Endeffekt Quadrizeps auf der linken Seite, und den versuche ich jetzt dann da nochmal wieder ein bisschen mehr zu trainieren.
Aber wenn man jetzt sowas macht, also wenn du sagst, du veränderst jetzt dein Training, du trainierst mehr einseitig die Schwäche, woran weißt du, dass du jetzt die Schwäche ausgeglichen hast?
Jetzt kommen wir dazu zurück, was ich eben angesprochen habe. Da müsste man natürlich wieder einen Retest machen in ein paar Monaten und dann einfach mal gucken, okay, haben sich die Kraftwerte angenähert, die wir da hatten.
Okay, aber anders kann man das theoretisch nicht rausfinden.
Nee, das stimmt. Wobei, du hast es ja eben auch schon angesprochen, dass du merkst, dass du immer noch ein bisschen einseitiger oder mehr über eine Seite arbeitest, und dieses subjektive Empfinden ist eigentlich auch schon der beste Test für einen, weil wenn man merkt, oder man merkt eben, dass man nicht ganz gleichmäßig drückt,
Ja.
und dann ist das ja auch schon mal ein Indiz dafür. Also dieses subjektive eigene Empfinden kann man natürlich auch immer ganz gut als Indiz nehmen.
Ja gut, ich bin ja akut jetzt verletzt, das ist nur mal eine Ausnahme. Aber ich kenne das zum Beispiel bei Handstand Push-Ups, das sieht man auch ganz oft. Ich habe das auch, dass man leicht schräg ist oder beim Benchen hatte ich auch letztens eine, die ich mal meinte, du also rechts ist immer weiter oben, obwohl sie links doller drückt, weil natürlich dann irgendwo hier eher was schräg ist, als dass sie schräg drückt. Aber dass ganz viele Leute immer so eine Stelle haben, wo man das von außen voll sieht, aber man selber das gar nicht merkt.
Ja, das stimmt. Das ist ja auch immer teilweise das etwas fiese in Anführungsstrichen, ne? Wenn man drückt oder eine Bewegung ausführt, dann sagt man ja auch oft, geht man eigentlich immer so den Weg des geringsten Widerstandes, und dann kann man eben auch schnell mal wieder so in diese Fehlstellungen reingeraten oder reinfallen. Aber das ist, denke ich, dann auch mal wieder eine Aufgabe vom guten Trainingspartner oder eben vom Coach, dass man dann sagt, okay, hier, zeig mir noch mal ein Video davon, wie war deine Ausführung? Und wenn man das dann feststellt, dann kann man eben zusätzlich dagegen arbeiten.
Ich dachte auch gerade als Coach bringt dir ja so ein Leistungstest auch was, dass du genau die Werte hast oder siehst und weißt, oh, vielleicht sollten wir hier nochmal ein bisschen mehr was machen.
Das stimmt. Also es arbeiten ja auch viele professionelle Athleten regelmäßig, auch im Training mit beispielsweise einem Laktatmessgerät, weil sie halt immer in bestimmten Zonen bleiben wollen oder eben auch daran ermitteln können, für Workouts, wie lange kann ich zum Beispiel diesen Pace auf dem Rudergerät oder auf dem Assault Bike halten, ohne dass ich Laktat oder zu stark Laktat ausbilde. Und das sind dann auch immer natürlich ja super interessante Erkenntnisse auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch Erkenntnisse, die einem einen Wettbewerbsvorteil bringen können.
Wenn Hast man du das da auch schon mal gemacht?
Ja, ich habe auch so meine Zonen, wo ich weiß, dass ich da nicht verbrenne in der Regel. Und die Schwierigkeit ist immer so ein bisschen, dass man natürlich auch diesen mentalen Aspekt, der beim Wettkampf noch zusätzlich obendrauf kommt, also dieser Spruch, man wächst über sich hinaus, der kommt jetzt auch nicht von ungefähr, sondern das ist durchaus auch realistisch, dass man in bestimmten Workouts oder wenn es um ganz viel geht, auch nochmal eine bessere Leistung abruft, als man vielleicht vorher dachte, man dazu in der Lage ist. Aber nichtsdestotrotz, wie schon angesprochen, ist das eben auch ein super Indiz, weil die physiologischen Daten oder Fakten, die man über sich hat, die stimmen ja schon zu. Die sind ja nicht irgendwie ausgedacht.
Aber du hast das auch mal selber gemessen, meinte ich, mit dem Laktat, dass du genau...
Ja, genau. Und das, also bei der Leistungsdiagnostik wurde das auch noch wieder gemessen. Und regelmäßig im Training mache ich es jetzt nicht. Also es gibt wirklich, da brauchst du eigentlich immer zwei Leute, dass jemand neben dir steht und alle bestimmte Intervalle muss man dir dann wieder Blut aus dem Ohr nehmen.
Oh, okay.
Das meine ich, ne? Das machen dann meistens so an Stützpunkten Athleten oder eben, wie gesagt, auch wenn man mal in einer Praxis irgendwie so einen Test macht, Leistungsdiagnostik etc. Aber das ist eben auch eine Variante, wie man sehr, sehr gut so die Schwellenwerte für sich erheben kann.
Ich muss sagen, ich finde, es klingt sehr spannend. Ich weiß nicht, ob ich Geld dafür hätte. Aber wenn, dann würde ich es, glaube ich, einfach mal so ein bisschen just for fun, weil ich brauche jetzt, glaube ich, nicht für mich persönlich meine Laktatwerte, weil da kommen wir nicht mehr hin, dass mir das wirklich was bringt. Aber ja, alleine den Scan finde ich sehr spannend und dieses, ne, mit den, wo sind die Schwächen? Und einfach mal, um zu wissen, das hatte ich auch schon mal gehört von jemandem mit, ich sag mal, mit der Zone 2. Wir haben zwar Uhren oder einen Gurt, der sagt uns, ja, du bist jetzt da drinne. Wie war denn das? Ich weiß noch nicht mehr, wer das war, aber die hat mir erzählt, die muss eigentlich in Zone 3 fahren, um Zone 2 zu, also von diesem Uhrwert her.
Auch das ist immer sehr individuell und wie du schon sagst, man kriegt Anhaltspunkte verschiedenster Art und Weise. Einige Leute sagen, wenn du dich die ganze Zeit währenddessen noch einigermaßen unterhalten kannst. Es ist Zone 2. Andere verlassen sich auf die Uhren. Aber wie du richtig festgestellt hast, das Beste wäre tatsächlich über eine Leistungsdiagnostik genau die Zonen zu ermitteln. Ne?
Also ich sage mir, wenn ich Fahrrad fahre, egal wie schnell oder langsam, ich mache was. An diesem Punkt bin ich angekommen. Es ist besser, als auf der Couch zu liegen. Ich sitze auf dem Fahrrad und fahre. Und wenn ich laut Uhr Zone 0 bin, aber ich fahre.
Genau.
Das bringt mir vielleicht dann nicht ganz so viel für meine Ausdauer, aber...
Das sollte man aber auch nicht vergessen. Also diese Leichtigkeit im Training oder am Training, dass man auch mal sagt, man kann auch noch mal laufen gehen, ohne Uhr oder ohne drei Wearables oder wie das heißt, diese Whoop und so, Fitbit und so, ohne diese ganzen Kram zu tragen, Training machen, das ist durchaus möglich. Also früher, als ich laufen gegangen bin, wo ich Fußball gespielt habe, ich hatte nie eine Uhr um. Ich bin einfach losgerannt.
Genau. Da gab es das alles noch nicht.
Meine Runde über die Felder, weil ich komme ja auch, also bin auf dem Land groß geworden, bin ich da immer zwischen den Fasanen und den Rehen durch die Gegend gerannt. Und dann war ich wieder zu Hause und war happy, ne? Und heutzutage, die Leute, weiß nicht, die brauchen dann immer Strava, ihre Daten und dies und jenes. Und es macht irgendwann ab einem bestimmten Bereich sicherlich Sinn, auch je professioneller oder je größer die Ziele sind, die man hat. Aber aus dem Spaß an Bewegung oder dem Spaß am Sport sollte man sich dadurch nicht verderben lassen durch diese ständige Vergleichbarkeit oder dass man sich irgendwie Druck macht, dass heute jetzt der Puls mal 10 Schläge höher war als gestern oder whatever. Macht einfach Sport und gut ist.
Ich habe ja alles abgeschaffen. Also ich hatte früher den Pulsgurt. Der hat mich dann aber irgendwann genervt, weil ich das Ding immer abgeribbelt habe. Also weil es ja nur so dran klebt. Ja. Und dann bin ich doch ab und zu hängen geblieben und dann hatte ich eine Uhr. Da hatte ich aber das Problem, dass mir, ich glaube, ich habe allergisch reagiert, dass ich von diesen Sensoren, ich hatte so eine Lederhaut. Und dann hatte ich habe die Whoop mal ausprobiert. Mich hat da aber dann gestört, dass ich keine Uhr habe, weil immer, wenn ich moderiere, ich bin Zeitkeeperin. Und
Ja,
dann
das
mit zwei
stimmt.
Sachen drin war ich auch so, komm, das brauche ich jetzt nicht, hier mit links und rechts. Und selbst bei der Whoop hatte ich nachher auch wieder so eine Reaktion. Ich dachte, ich kann einfach nichts um mein Handgelenk tragen. Aber natürlich kann ich jetzt meine Zunge nicht mehr kontrollieren, ja. Aber ich muss sagen, ich bin entspannter. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich den Fokus da nicht mehr so drauf habe. Aber das, was du meintest, würde ich sagen, kann ich gut für einen allgemein durchschnittlichen Menschen, der nicht auf Wettkämpfe fährt, aber dieses, wie fühle ich mich heute? Geht es mir gut? Schaffe ich mehr? Schaffe ich weniger? Aktuell das Wetter ist für mich auch leider echt doll. Das kann ich auch nicht so gut ab. Das heißt, da hatte ich jetzt auch, vorgestern war mir wieder schwindelig im Training. Habe ich auch überlegt, machst du jetzt wirklich noch die dritte Runde von GHD Enhanced Push-Ups? Vielleicht nicht. Sonst kippe ich hier um.
Ja, ganz
Also,
genau.
dass ich da echt mittlerweile gut einfach höre, wie geht es mir, wie viel Zeit habe ich, wie fühle ich mich, was schaffe ich. Und dann mache ich halt auch nur das, was geht. Und ja, dann gehe ich.
Nee, und ich glaube, das ist auch tatsächlich ein goldener Weg für sehr, sehr viele Jahre Training. Also ich bin selbst auch. Weil die Uhr stört mich auch beim Training, beim Burpees machen oder beim Gewichtheben. Von daher die meisten Trainingseinheiten mache ich auch alle ohne Uhr, obwohl ich jetzt auch meine Zonen irgendwie genau weiß oder sowas, ne? Aber ich brauche das auch nicht jeden Tag.
Du hast zum Anfang gesagt, du machst im Jahr aber schon deine 6 bis 7 Competition. Was steht denn als nächstes bei dir an?
Als nächstes mache ich eine etwas kleinere Competition nochmal in Belgien, Liege. Lüttich,
Doch, ja, ich sag mir auf jeden Fall
Throwdown,
was.
genau. Und dann 2 Wochen später Xenom in London.
Die kenne
Das
ich nicht.
ist tatsächlich ein neues Format. Die hatten jetzt den Auftakt in Dallas. Relativ groß. Die versuchen so ein bisschen die Lücke zu schließen zwischen High Rocks und CrossFit, indem du auch ein vorher festgelegtes Format hast. Das heißt, wir haben 10 Events an 2 Tagen. Aber so vom Environment, also vom Umfeld her, musst du dir das eher so vorstellen wie ein High Rocks. Das heißt, riesengroße Hallen, viele Maschinen, viele Ergs. Und dann geht man eben von Station zu Station da durch, bekommt aber dann eben eine Bewertung über diese 10 Events. Die schreiben auch über sich selber, dass sie sowas wie der Zehnkampf des Fitness sein möchten.
Also ein bisschen geht es auch in die Ethics-Richtung, dachte ich gerade. Ja,
Genau,
auch mehrere, die haben es
genau.
zwar an einem Tag, aber auch ja drei
Ja, und
unterschiedliche.
beim Ethics hast du es ja auch so, dass du zumindest ein Kraftevent mit drin hast. Und Xenom weitet das noch ein bisschen aus, also auch zeitlich, dass du eben einen ganzen Tag über 5 Events hast verteilt. Und dann eben am nächsten Tag nochmal 5 Events. Und vom Skill würde ich sagen, ist es auch noch ein ganz bisschen höher. Also erstes Event ist zum Beispiel Max Snatch.
Ja, okay.
Dann gibt es ein Event mit Bar Muscle Ups und Ring Muscle Ups. Genau. Und ansonsten aber auch klassische Formate wie 3 Kilometer Row und dann Laufen. Jetzt bin ich gerade ein bisschen ins Schwimmen gekommen. Ich weiß nicht mehr genau, ob es jetzt Row ist oder Echo Bike und dann Laufen, aber halt so nur diese beiden Endurance-Parts
Gibt es
zusammengelegt.
dann aber da auch verschiedene Division? Weil nicht jeder kann ja Bar und Ring Muscle Ups.
Genau. Das ist eine berechtigte Frage, weil die wollen ja auch sehr viele Leute abholen mit diesem Format. Und genau, da hast du 3 unterschiedliche Kategorien, wo sich dann die Skills unterscheiden. Also in der Compete heißt das, glaube ich. Division hat man dann eben Pull-ups. Also ich meine, man hat Elite, RX, Compete oder irgendwie so haben die das aufgeteilt und dann hast du anstatt Ring Muscle-ups Pull-ups.
Okay. Es kommen gerade echt so viele Formate, finde ich. Also es gibt ja gerade wirklich so einen Boom mit. Ich habe vergessen, wie das heißt, aber es ist sowas wie High Rocks, heißt aber anders. Auch so ein Lauf mit Stationen. Haben jetzt auch ein paar mitgemacht. Ethics, jetzt, wie heißt das nochmal?
Xenom.
Xenom. Ja, durch 10 dann wahrscheinlich, ne? Ja. Das macht. Ja, weil ich glaube schon, also CrossFit als Sportart ist ja schon vielseitig und cool, aber dieses Format über mehrere Tage, glaube ich, oder meistens sind es ja drei, ist einfach nicht einfach. Und dadurch, ich habe schon das Gefühl, dass dadurch viele jetzt ausprobieren, okay, was gibt's sonst für Richtungen? Was können wir sonst noch machen? Oder eben so Formate wie das World Fitness Project, wo man Punkte sammelt. Also es wird ja echt viel geguckt, dass man nicht mehr diese klassischen
Genau.
Competition-Wochenenden hat.
Ja, also ich glaube, das Problem ist, dass CrossFit auch in der Vergangenheit ein bisschen ihre Chancen verspielt hat, dadurch, dass einfach über die Jahre immer viele oder Fehler gemacht wurden. Ich will jetzt nicht sagen, dass viele Fehler gemacht wurden, aber man hat einfach immer nach wie vor Probleme, eine bestimmte, also es gibt, man kann da jetzt, glaube ich, einen eigenen Podcast drüber aufnehmen,
Total.
aber es fängt an, dass die Struktur sich fast jedes Jahr ändert. Wenn wir jetzt beim High Rocks beispielsweise bleiben, dann ist es immer relativ überschaubar, ne? Man hat seine Races, wo man sich für die WM qualifizieren kann, dann hat man noch die WM und es ist gut. Und deswegen, da macht es die WFP in meinen Augen schon sehr, sehr richtig, dass man so wie im Tennis oder wie im Golf so eine Art Punktesystem einführt. Ne? Das heißt, man hat bestimmte große Turniere, darüber kann man sich dann für das Finale qualifizieren. Und bei den Games ist es immer so, die haben jedes Jahr neue Formate oder wechseln die Formate wieder. Und früher, in den Anfangsjahren von den Games, haben ganz, ganz viele Athleten einfach nur Open Regionals Games gemacht. Die Saison war so festgelegt und jeder wusste irgendwie ein Stück weit, woran er ist. Und das ist immer über die Jahre immer mehr verwässert worden. Darüber hinaus passieren nach wie vor viele Fehler, was zum Beispiel das Judging anbelangt. Auch jetzt, wenn man die Quarterfinals oder Semifinals anschaut, gab es sehr umstrittene Entscheidungen bei einigen Athleten, deren Videos gegeben wurden. Oder beispielsweise im Masterbereich bei den Quarterfinals wurde gar kein Video, glaube ich, angeguckt. Zumindest 99% der Videos nicht. Und das ist natürlich auch schwierig, wenn man dann denkt, dass man sich zum Beispiel für den French Throwdown darüber qualifizieren konnte. Und das sind so Sachen, die lassen natürlich auch irgendwie die Athleten dann ins Grübeln kommen. Und deswegen machen eben auch viele mal andere Formate, um sich auch woanders auszuprobieren.
Voll und total verständlich auf jeden Fall. Warst du eigentlich, weil ich habe dich nicht gesehen oder ich habe es nicht mitbekommen, bei der deutschen Meisterschaft jetzt dabei im Masterbereich?
Nee, dieses Jahr war ich nicht
Ich
dabei.
habe dich nämlich auch nicht auf dem Podium gesehen.
Stimmt.
War schon so, was ist denn mit Boris los?
Genau, dieses Jahr lag es daran, weil die Weltmeisterschaft ist ja in Aruba. Und das soll jetzt nicht heißen, dass ich mich dafür sicher qualifiziert hätte, aber mir geht es immer schon darum, dass ich noch ein Step weitermachen kann. Und das wäre mir jetzt nicht so attraktiv gewesen, dass ich diese lange Reise in Kauf dafür genommen hätte. Und von daher habe ich die DM sausen lassen und war dann ja an dem ein Wochenende dafür in Italien und hatte da einen ganz schönen Wettkampf.
Ich wollte gerade sagen, aber wärst du nach Aruba dann, hättest du direkt den Abstecher jetzt zu dem neuen Land, wo alle hin wollen, jetzt ist ja nach Curaçao machen können. Ist ja gar nicht so weit
Ja,
weg.
das stimmt.
Sind ja die ABC-Inseln. Ich habe dich wegen der DM gefragt, weil ich möchte die Geschichte noch kurz teilen, denn die ist bei mir sehr fest in Erinnerung geblieben. World Championship 2024 in Budapest. Da warst du mit dabei. Warst doch auf dem Treppchen. Und wir sind zusammen zurückgeflogen. Kannst du dich noch erinnern?
Ja, das kann ich mich noch.
Ich müsste euch vorstellen, man kann, warum auch immer, weiß ich bis heute nicht, ich bin aus Hamburg geflogen, nicht direkt nach Budapest fliegen. War für mich eine Überraschung. Und ich bin hin über Zürich und zurück sind wir über Wien.
Genau, ich meine über Österreich, ne? Ja.
Genau. Und wir sind aber von, jetzt muss ich fragen, wir sind von Budapest nach Österreich in dieser Maschine gewesen, ne?
Genau, ich meine, das war auf jeden Fall auf dem Rückweg und der erste Flug. Also es müsste dann
Ja.
tatsächlich, wie du sagst, nach
Und ihr
Wien
müsst
gewesen
wissen, wir
sein.
sind, also bei Budapest Flughafen ist ja schon, also ist der Flughafen relativ groß. Und da geht man auf was ist denn das, aufs Feld raus und dann stehst du vor dieser Maschine und denkst, soll ich da jetzt wirklich rein? Das war diese kleine Propellermaschine. Keine Ahnung, wie viele Leute drinnen saßen, wo man ja auch ausgleichen muss. Also, dass links und rechts das Gewicht gleich ist. Und ich glaube, wir haben uns auch erst da beim Einsteigen.
Ja,
Vorher haben wir noch
dann
gar
war es ja
nichts
auch
gesehen.
zufällig so, dass wir nebeneinander
Nee, ich habe gefragt. Ich weiß nicht, ich habe gefragt, ob ich mich zu dir setzen darf.
Stimmt, stimmt. Weil er war nämlich frei, glaube ich.
Genau, und ich habe Flugangst.
Genau, das weiß ich auch noch.
Und dann stehst du da, also alle, die Flugangst haben, wissen das sicherlich, vor dieser Propellermaschine und denkst, scheiße, das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass wir mit so einer Maschine fliegen. Und ich mag die Großen ja schon nicht. Ich dachte so, oh nee, die stürzen noch schneller ab als die anderen.
Ja, und das war auch wirklich wieder so ein, echt so ein Oldschool kleines Flugzeug. Also wie du schon sagst, gerade wenn man innerhalb Europa unterwegs ist, hat man ja manchmal wirklich Pech. Und das war wirklich eine recht klapprige Maschine, muss ich zu deinem.
Wir hatten auch zwischendrin einmal, also für mein Empfinden, gut, ich bin vielleicht auch ein bisschen empfindlich, aber schon ein paar Turbulenzen. Und immer, wenn ich die Geschichte erzähle, sage ich auch, Boris, du hast mich gerettet an diesem Flug. Weil ich habe schon mehrmals im Flugzeug geheult. Was soll das sein? Wirklich. Aus den unterschiedlichsten Gründen, aber meistens, weil ich Flugangst habe. Und da war ich wirklich froh, dass du daneben dann plötzlich saßt und ich nicht da alleine fliegen musste. Weil das war also, das, ja, Propellermaschine und ich.
Das stimmt. Nee, das weiß ich auch noch. Und dann haben wir uns ja gut unterhalten und konnte dich so etwas hoffentlich ablenken von dem.
Ja, da stand noch nicht mal fest, dass ich bald einen Podcast, doch, hatte ich den Podcast schon da? Oh, jetzt muss ich mich selber gucken.
Nee, ich glaube, da hattest du den noch nicht. Aber
24. Doch, oder? Ich habe gerade gestartet. Irgendwie so, weil ich bei der deutschen Meisterschaft 24 habe ich mit dir. Doch, doch, es war gerade so. Den gab es gerade. Sagen wir ja, so.
Gut.
Da haben wir schon mal geübt für den Podcast. Jetzt anderthalb Jahre später haben wir es geschafft.
Ja.
Du weißt aber auch, in meinem Podcast gibt es noch eine ganz, ganz wichtige Frage. Das ist eigentlich die wichtigste von allen. Also mich interessiert gar nicht, was die Leute eigentlich machen, sondern nur der Bizepsumfang. Spaß, natürlich. Deswegen reden wir eine Stunde.
Das
und
stimmt.
Ich habe jetzt die Ehre, deinen Bizepsumfang zu messen. Du darfst dir die Seite aussuchen. Links oder rechts? Du
Nein, die rechte Seite.
Anspannen.
Ich muss auch schon mal zu meiner Entschuldigung sagen, ich habe in letzter Zeit ich habe
einen
Ultra-Run gemacht und dann hatte ich meine Schulter noch verletzt.
Ja.
Also da kommt jetzt leider nicht viel bei rum.
Das sagen sie immer alle. Ich schieb dich mal kurz ein Stück zurück. Aber das sieht doch gut aus. 37.
Ja, unangenehm.
37, it is. Aber ich sage ja immer gerne dazu bei jedem, das hat nichts zu heißen.
Das stimmt.
Das sagt nichts über die Stärke aus und nichts über das Können. Und wie sagt das Chiara immer so schön, ihr müsst den Trizeps trainieren, damit ihr einen größeren Bizeps bekommt. Ganz wichtig.
Ja, guter Satz.
Boris, bei mir im Podcast darf der Gast immer den Podcast beenden. Das heißt, du hast gleich die Möglichkeit, einen Satz, ein Wort, eine Geschichte, wie es dir lieb ist, ein Zitat und damit den Podcast zu beenden. Bevor du das machst, darfst du kurz nachdenken, weil ich dann meine letzten Worte einmal an unsere... Heute sind es ja dann Zuhörerinnen und Hörer und Zuschauerinnen. Also wenn ihr, wie gesagt, Spotify oder YouTube, könnt ihr das Ganze euch auch angucken. Und ich freue mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst mir mal gerne Rückmeldung da, wie ihr das mit den Videos findet. Jetzt haben wir zwei Folgen, die in so einem Videoformat produziert wurden. Ob ich das mir die Mühe gebe und das immer mache, dann habe ich viel Arbeit vor mir, aber ich würde es tun. Oder ob euch tatsächlich die Tonaufnahme einfach reicht. Und ich freue mich sehr, dass ich heute bei Boris im weitesten Sinne sein durfte als Gast. In Hannover auf jeden Fall, vor Ort.
Das stimmt.
Und dass wir ein bisschen über dich, über das Kriegertraining gesprochen haben. Aber ich fand es auch nochmal wirklich spannend, den Ausflug, der gar nicht so geplant war eigentlich, aber zum Thema Leistungstraining, Leistungsdiagnostik, was das mit uns auch macht und warum das auch für uns wichtig sein kann, auch wenn wir alle vielleicht keine Profisportler sind. Und hoffe, dass es euch natürlich gefallen hat. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr das noch nicht getan habt, über ein Follow, über eine Bewertung und wenn ihr natürlich die Folge teilt mit Leuten, die das unbedingt mal hören sollten.
Sehr schön. Gut, der Schlusswort, der Schlusspunkt ist bei mir. Und ich sage einfach, auch wenn es jetzt sehr klischeehaft klingt, aber das Leben ist ein Geschenk, macht das Beste draus. Und wie wir das so schön hatten, auch während des Podcasts, man weiß nie, was kommt. Probiert Dinge aus und eventuell springt dann der Funken über, wie mir oder wie bei uns beim CrossFit, bei der Moderation. Und geht das Risiko ein, denkt euch nie, am Ende des Lebens hätte ich mal dieses oder jenes, sondern macht's jetzt, wenn ihr irgendwas Tolles auf eurer Liste habt. Und Ja, nutzt eure Zeit, denn die ist leider kurz, die wir zur Verfügung haben.